Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
An der Kante der Veranda stand ein zerlumpter Mann. Von seiner schwarzen Jacke hingen die Fetzen herab. Und an seinen Hosen waren die Knie durchgescheuert.
Da müsst ihr ja einen hübschen Batzen Geld haben, oder?
Nee, wir haben überhaupt kein Geld. Aber wir sind viele Männer, die arbeiten können. Da unten gibt's gute Löhne.
Ihr fahrt nach Westen. Ach so, das ist ja ganz was Neues. Nach Westen. Wegen der guten Löhne, was? Weil so viel Geld bezahlt wird. Leck mir am Arsch. Und Orangen pflücken wollen wir. Und lecker Pfirsiche, ja?
Wir nehmen, was wir kriegen können.
Was ist denn da so komisch dran?
Na, überlegt mal, ich komme gerade zurück vom Pfirsichpflücken. Ich bin schon da gewesen, da unten. Und jetzt? Jetzt kann ich nur noch verhungern. Aber weißt du was? Verhungern ist mir immer noch lieber.
When I wrote The Grapes of Wrath, I was filled naturally with certain angers.
Als ich die Früchte des Zorns geschrieben habe, war ich sicherlich ziemlich aufgebracht. Aufgebracht über Menschen, die ungerecht zu anderen sind. Das dachte ich zumindest damals. Heute ist mir klar geworden, dass im Grunde alle in der gleichen Falle saßen. Damals herrschte die Depression. Die hat uns eingefangen, ohne dass wir ihr etwas entgegenzusetzen hatten. Wir hatten keine Mittel, uns gegen diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu wehren.
Das sagte der Schriftsteller John Steinbeck einige Jahre, nachdem er seinen Roman Früchte des Zorns veröffentlicht hatte. Und damit herzlich willkommen zu Vertikal Horizontal. Mein Name ist Martina Kothe und in der heutigen Ausgabe geht es zum zweiten Mal bereits um eine Hörspieladaption eines Romans von John Steinbeck. Vor 4 Jahren bereits haben wir uns den Roman Jenseits von Eden genauer angeschaut und die biblischen Bezüge erläutert. Heute geht es um die Früchte des Zorns. John Steinbeck greift in diesem am 14. April 1939 erschienenen Buch immer noch aktuelle Themen auf, wie Arbeitsmigration und Ausbeutung und die menschengemachte Umweltzerstörung. Grundlage des Bestsellers war Steinbecks Reportageserie über das Schicksal der Wanderarbeiter auf kalifornischen Obstplantagen in der Mitte der 1930er Jahre. Nach Dürren, Missernten und dem Auslaugen des Bodens zogen die Farmer Oklahomas zu Hunderttausenden, heimat- und mittellos, über die Route 66 in den vermeintlich goldenen Westen nach Kalifornien. Doch die als Okies verspotteten Migranten wurden ausgebeutet und gehasst. Viele endeten in Elendslagern oder am Straßenrand. Der Kampf um Arbeit wurde zum Kampf ums Überleben. Erzählt wird in dem Buch die Geschichte der Familie Jode, die sich, nachdem sie die Pacht für ihr Land in Oklahoma nicht mehr zahlen kann, auf den Weg nach Westen macht. Schnell stellen sie fest, dass in Kalifornien niemand auf ihre Arbeitskraft gewartet hat. Die Familie landet in unterschiedlichen Auffanglagern. Die Tochter Rose erleidet eine Totgeburt. Die Großeltern sind bereits auf der beschwerlichen Fahrt gestorben. Statt des erhofften Neuanfangs also schafft es die Familie nicht, dem Elend, vor dem sie geflohen ist, zu entkommen. Im letzten Herbst hat der NDR die Früchte des Zorns erstmals als Hörspielserie in 12 Folgen herausgebracht. In der Bearbeitung und der Regie von Christiane Ohaus und der Redaktion von Michael Becker. Diese Folgen sind allesamt nachhörbar in der ARD-Audiothek und sie werden uns in dieser Folge von Vertikal Horizontal als Grundlage dienen, um über die einzelnen Stellen, die einen biblischen Bezug haben, zu sprechen. Biblische Bezüge spielen ja in vielen von John Steinbecks Geschichten eine Rolle und er soll mal Folgendes geschrieben haben.
Literature was in the air around me. The Bible I absorbed through my skin.
Also frei übersetzt, die Literatur war in der mich umgebenden Luft und die Bibel habe ich über meine Haut aufgenommen. Welche theologische Grundfrage diesem Buch tatsächlich zugrunde liegt, das möchten wir herausarbeiten. Und zwar habe ich einen Gast im Studio, den katholischen Theologen René Dausner. Er ist Professor an der Universität Hildesheim und setzt sich auch für den christlich-jüdischen Dialog ein. Erstmal schön, dass Sie Zeit gefunden haben und herzlich willkommen.
Dankeschön.
Lassen Sie uns gleich mit dem Titel dieses Romans einsteigen, mit den Früchten des Zorns. Das bezieht sich auf eine Stelle aus der Offenbarung des Johannes. Da heißt es:
Vom Altar her kam noch ein anderer Engel, der die Macht über das Feuer hatte. Dem, der die scharfe Sichel trug, rief er mit lauter Stimme zu: Schick deine scharfe Sichel aus und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde. Seine Beeren sind reif geworden. Da schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde, erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und Blut strömte aus der Kelter. Es stieg an bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit.
Professor Dausner, was hat es mit diesen Früchten des Zornes auf sich?
Die Früchte des Zorns, die John Steinbeck hier aufgreift und die in der Offenbarung des Johannes beschrieben werden, sind Ausdruck einer großen Vision, die Johannes formuliert. Es ist die Vision einer, ich will es einmal so sagen, gerechten Welt. Es gibt ja den bekannten Ausspruch aus der Bergpredigt, aus dem Matthäusevangelium: An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, die Früchte sind Ausdruck einer Haltung des Menschen. Und offensichtlich geht es auch hier um die Früchte der Erde. Es geht um Früchte des Zorns, die nun zur Zeit der Ernte eingeholt werden. Und es gibt dann eine entsprechende Konsequenz daraus, ein Urteil, das gefällt wird. Es gibt eine Reaktion auf die Ungerechtigkeit in der Welt, in der wir leben. Und das Interessante finde ich an diesem Roman nun und bei diesem Rückgriff auf die biblische Tradition ist, dass gerade die Offenbarung des Johannes aufgegriffen wird. Denn das ist ja ein hochspekulatives Buch, ein Buch voller Visionen, voller Bilder, voller Symbole. Aber, und das ist so ein wenig auch das Problem dieses Begriffs des Zornes Gottes, der hier im Hintergrund steht, das ist nicht nur ein hochspekulativer Begriff über die Verhaltensweisen Gottes oder über das Wesen Gottes, wenn man so will, sondern es ist auch ein gefährlicher Begriff, gerade wenn man sich mit dem jüdisch-christlichen Dialog beschäftigt. Denn der Zorn Gottes wurde oft als schwarze, dunkle, düstere Folie beschrieben. Vor dem Hintergrund kann dann sozusagen, das ist die Logik, das Neue Testament umso strahlender leuchten. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Denkweise, eine missverständliche Denkweise. Ich glaube aber, dass man, wenn man darüber nachdenkt, auch sehen kann, nicht nur die Gefahr, sozusagen in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu kommen, sondern auch dahinter blicken kann und sehen kann, dass der biblische Gott insgesamt ein Gott ist, der sich engagiert, ein Gott ist, der sich einbringt auch für Gerechtigkeit, für Menschlichkeit in der Welt.
René Dausner, lassen Sie uns mal in die Stelle reinhören, an der John Steinbeck seine eigene Vision letztlich, was diesen Titel Früchte des Zorns angeht, offenbart. Wir hören rein in das Hörspiel vom Norddeutschen Rundfunk, ist im letzten Jahr produziert worden, im November, in der Regie von Christiane Ohaus.
Die Fäulnis breitet sich aus über den ganzen Staat.
Die Menschen, die der Welt neue Früchte geschaffen haben, finden kein System, wie die Früchte von den hungernden Menschen gegessen werden können.
Damit die Preise hoch bleiben, muss der Ertrag der Weinstöcke zerstört werden.
Wagenladungen von Orangen, die weggeworfen werden.
1 Million Hungernde, die Obst brauchen.
Und über die goldenen Berge wird Petroleum gespritzt.
Sie verbrennen das Korn zum Heizen.
Sie werfen die Kartoffeln in die Flüsse.
Sie schlachten die Schweine, graben sie ein, sie lassen sie verfaulen.
Der Geruch von Fäulnis erfüllt das Land.
Es gibt Verbrechen hier, die nicht zu schildern sind.
Es gibt ein Leid, das Tränen nicht ausdrücken können.
Es gibt hier einen Missstand, der all unsere Erfolge zunichte macht.
Kinder müssen sterben, weil der Preis der Orange nicht sinken darf. Und die Leichenbeschauer müssen in den Totenschein schreiben: Starb an Unterernährung.
Wächter werden aufgestellt, damit die hungernden Menschen die Kartoffeln nicht aus den Flüssen fischen können.
Die Menschen stehen still und sehen zu, wie die Kartoffeln vorbeischwimmen.
Und sie sehen die Orangenberge zu einem fauligen Brei zusammensinken.
Und in den Augen der Menschen steht das Scheitern.
Und in den Augen der Hungernden steht ein wachsender Zorn.
In den Herzen der Menschen wachsen die Früchte des Zorns und werden schwer, schwer und reif zur Ernte.
John Steinbecks Früchte des Zorns und René Dausner. Damit sind wir genau beim Titel, beim Kern, letztlich diesem wachsenden Zorn. Allerdings ist es nicht, so würde ich zumindest interpretieren, Gottes Zorn, der hier wächst, sondern eben der der Menschen. Man könnte natürlich auch spekulieren, da wir auch noch über den Exodus sprechen und den Auszug aus Ägypten, ob man dieses Buch Mose letztlich bis zum Ende denken könnte und sagen könnte, gut, dieses kapitalistische Wirtschaftssystem ist letztlich dann auch der Tanz ums goldene Kalb. Hm. Würden Sie da zustimmen?
Ja, also wenn ich grundsätzlich ja. Okay. Wenn man jetzt darunter verstehen würde, dass der Kapitalismus eine eigene Form entfaltet, die nicht zum Wohl der Menschheit dient, sondern sich verselbstständigt, zu einem System wird, bei dem nicht mehr der Reichtum und die Güter den Menschen dienen, sondern umgekehrt plötzlich Menschen versklavt werden, Menschen in prekäre Arbeitsverhältnisse gebracht werden und die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Wenn also diese Schere auseinandergeht, das ist, glaube ich, das Problem, das dann entsteht, wenn sozusagen nur noch das Materielle im Vordergrund steht und nicht mehr das, was vielleicht auch eine Rolle spielen sollte, nämlich die Menschlichkeit des Menschen, die Frage des Glücks, die Frage auch der Moral, die Frage der Zuwendung zu anderen Menschen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer in einem System, das auf Leistung ausgerichtet ist, sich nicht behaupten können oder konnten, unverschuldet vielleicht oder aus welchen Gründen auch immer.
Das große Bild des Exodus, das in dem Roman Früchte des Zorns eine Rolle spielt, enthält natürlich Verweise auf das Alte Testament und den Auszug aus Ägypten, der ja in diesen Tagen beim Pessachfest auch gefeiert wird. Um die Bilder und Erzählungen aus der Bibel, die in John Steinbecks Buch eine Rolle spielen, geht es in dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal. Professor René Dausner, wir hören uns jetzt eine Stelle an, die an Mose denken lässt, und dann sprechen wir über die unterschiedlichen Bilder, die hier transportiert werden.
Vielleicht müssen wir hier weg.
Wenn es soweit ist, gehen wir. Wir tun alles, was wir tun müssen. Die Kiste dort, sie kann nicht hier bleiben. Das bringt nur Gram und Leid. Könnt ihr Männer es nicht wegbringen und vergraben?
Du hast recht, aber es ist gegen das Gesetz.
Viele Sachen sind gegen das Gesetz. Wir müssen es trotzdem machen.
Ja.
Ich mach's. Ich mache es. Komm, gebt's mir. Schnell. Gebt her.
Psst, leise. Du wächst hier auf.
Onkel John nahm die Schaufel und ließ sich langsam von der Tür hinab ins Wasser. Es ging fast bis zum Gürtel, als er auf dem Boden stand. Er drehte sich um und klemmte sich die Apfelkiste unter den Arm. Im grauen Morgenlicht wartete er um den Güterwagen herum und ging ein Stück die Straße entlang, an der Wiese vorbei, wo die Güterwagen standen, bis er an eine Stelle kam, wo das strudelnde Wasser dicht an der Straße entlang floss und Weiden am Straßenrand wuchsen. Er legte seine Schaufel hin und ging mit der Apfelkiste durch das Gebüsch, bis er an den Rand des Wasserstrudels kam. Eine Weile stand er da und sah zu, wie es vorbeifloss und seinen gelben Schaum zwischen den Weidenstämmen zurückließ. Die Apfelkiste hielt er gegen die Brust gepresst. Und dann bückte er sich und setzte die Kiste in die Strömung. Schwimmen! Schwimmen und sag's ihnen. Schwimmen die Straße und verfaul und erzähl's ihnen auf diese Weise. Nur so kannst du sprechen. Ich weiß nicht mal, ob du ein Junge oder ein Mädchen warst. Ich will es auch nicht wissen. Schwimm doch nur. Bleib auf der Straße liegen.
Vielleicht begreifen Sie es dann.
Sanft leitete er die Kiste hinaus in die Strömung und ließ sie schwimmen. Sie sank tief ins Wasser, neigte sich zur Seite, wirbelte herum und kippte um. Dann wurde sie von der schnellen Strömung rasch davongetragen und verschwand.
Wir wollen mal versuchen, ein paar Sachen aus dieser ganzen Szene rauszunehmen und zu erläutern. Es geht ja um das totgeborene Kind der Tochter der Familie, die den Namen Rose of Sharon oder Rose von Sharon hat. Das ist ein Name, der tatsächlich einen biblischen Bezug hat. Allerdings ist der nicht so deutlich, wie man es öfter liest, glaube ich, ne?
Ja, also es kommt vor im Hohen Lied der Liebe, im Hebräischen heißt das übrigens Shir HaShirim, also das ist das Lied der Lieder. Da kommt das vor, aber es ist nicht von einer Rose die Rede, sondern man weiß nicht so recht. Es ist jedenfalls eine Blume auf dem Feld, vielleicht eine Lilie, eine Rose. Gemeint ist jedenfalls mit Sharon dieser Küstenstreifen in Israel. Naja, also es gibt dafür verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Also wie jetzt dass diese Rose verstanden werden kann, dieses Symbol verstanden werden kann. Im Hohen Lied ist es Bezug, also der Geliebten. Und in der christlichen Tradition wird es mal mit Jesus Christus, mal mit Maria in Verbindung gebracht. Es sind also ganz unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten.
Das heißt, da kann man auch ein wenig spekulieren, wenn man möchte, Richtung er das sich gedacht
genau.
hat.
Genau, aber das Interessante, finde ich, ist, was sich hier zeigt und auch an dem, was wir schon besprochen haben in Bezug auf den Zorn Gottes oder Zorn der Menschen, dass John Steinbeck offensichtlich Ende der 30er Jahre auf religiöse, biblische Tradition zurückgreift und versucht, diese Traditionen hinein zu übersetzen in eine moderne, der dieser religiösen Tradition vielleicht fremd geworden sind. Und dieser Transformationsprozess hinein in die Moderne, das ist das, was ihn offensichtlich umtreibt. Und darin, finde ich, liegt ein unglaublich großer Schatz, gerade auch dieses Romans oder auch anderer Romane von ihm, dass also der Zorn Gottes übersetzt wird sozusagen in den Zorn der Menschen und sich hier realisieren muss. Und man merkt, es ist trotzdem ein Überschuss da. Die Menschen können sozusagen die Gerechtigkeit nicht herstellen und auch darüber entsteht ein gewisser Zorn, eine Leidenschaft sozusagen, an der Ungerechtigkeit der Menschen zu leiden.
Dann wollte ich noch auf ein anderes Motiv aus dieser Szene zu sprechen kommen. Man denkt sofort, ne, da ist jemand, der eine Art Behältnis mit einem, in dem Fall toten Kind, aber mit einem Kind ins Wasser gibt. Da ist die Schlussfolgerung sehr nah, dass man denkt, es hat was mit Moses zu tun. Auf der anderen Seite fand ich es auch bemerkenswert, dass Onkel John bis fast zur Hüfte im Wasser steht. Und dieses Motiv des Wassers ist, glaube ich, auch nicht unwichtig. Also ich dachte im ersten Moment, es könnte auch eine Art von Taufsituation sein.
Ja, also auch diese Geschichte ist sehr vielfältig. Mir sind vielleicht zwei oder drei Dinge daran wichtig. Das eine, wenn Sie die Taufe ansprechen, bei der Taufe als dem christlichen Initiationssakrament ist die Ambivalenz des Wassers hochpräsent. Das heißt, es ist sowohl klar, Wasser kann Leben vernichten, denken wir an die Sintflut, und auf der anderen Seite, dass das Wasser für Leben steht. Es gibt kein Leben ohne Wasser. Und insofern steckt da eine große Ambiguität, eine große Ambivalenz in diesem Wasser. In der Taufe wird das reflektiert, auch in der Taufliturgie. Und von daher finde ich, ist das eine gute Deutungsmöglichkeit dafür. Das Zweite, was hier interessant ist, ist dieses Apfelkistchen, das verwendet wird. Bei Mose im Buch Exodus ist es ja ein Binsenkorb. Die Situation ist eine andere. Mose wird in dieses Körbchen gesetzt oder gelegt als Säugling. Das ist vergleichbar, aber das Kind lebt und das ist eine Möglichkeit der Rettung. Hier ist das Kind tot. Die Anspielung ist offensichtlich. Und das ist vielleicht eine dritte Deutung, die mir dabei wichtig geworden ist. Ich musste jetzt, als wir den Ton nochmal gehört haben und als wir uns den Text angeschaut haben, sofort an die Situation von 2015 denken, der Flüchtlingswelle von Geflüchteten, die nach Europa gekommen sind. Und ein Bild ist um die Welt gegangen und hat auch den ganzen Diskurs verändert, nämlich ein gestrandetes Kind, das an der Küste ankommt. Und das ist im Grunde dieselbe Situation, die auch hier geschildert wird. Auch ein Toter kann noch eine Botschaft übermitteln. Auch das tote Kind, das hier in dieses Apfelkistchen gesetzt wird, kann auf seine Weise erzählen. Es kann sprechen. Nur so kannst du sprechen, heißt es im Text. Und ich finde, das ist unglaublich beeindruckend, dass also bei aller Differenz zum biblischen Text hier deutlich wird, es ist eine Botschaft, die in die Moderne hinein übersetzt wird und auch die Toten sprechen und fordern ihr Recht.
Über der ganzen Erzählung der Früchte des Zorns, René Dausner, schwebt ja dieses große Bild des Exodus. Die Versprechen sind die gleichen, ein gelobtes Land, aber die Realität, die diese Menschen dort in John Steinbecks Roman erwartet, ist einfach eine vollkommen andere. Kann man denn da dennoch Bezüge herstellen zum Auszug aus Ägypten oder ist das einfach ein uraltes Bild für die Suche nach etwas Besserem?
Das ist sicherlich eines der zentralen Motive dabei. Der Exodus ist ja eine Befreiungsgeschichte. Es ist die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Und vielleicht kann man das auch parallelisieren mit dem Roman von John Steinbeck. Aber es ist nicht nur dieses Glücksversprechen, der American Dream, der ja im Moment auch wieder in aller Munde ist, auf hochproblematische Art und Weise natürlich. Aber es ist nicht nur diese Befreiungserzählung, die Hoffnung auf Glück, sondern es ist auch auf eine bessere Welt, eine bessere Zukunft, sondern es ist auch ein Vergleich, glaube ich, möglich, nämlich was die schwierige Situation anbelangt. Die Menschen, die in John Steinbecks Roman nach Kalifornien aufbrechen und dort ankommen und dann sozusagen in eine Sklavensituation gebracht werden, in einem kapitalistischen System, sind vielleicht gar nicht so weit entfernt von denen, die aus Ägypten aufgebrochen sind. Warum? Weil auch das Volk Israel immer wieder murrt, wie es in der Bibel heißt, immer wieder sich beschwert darüber, dass es ihnen doch damals in Ägypten eigentlich besser gegangen sei, obwohl sie in Sklaverei gelebt haben. Aber immerhin, sie hatten etwas zu essen. Und hier in der Wüste ist nichts. Und deshalb sehnen sie sich zurück zu den Fleischtöpfen in Ägypten, wie es heißt. Also das heißt, das ist offensichtlich ein Motiv, das auch in der Bibel schon bekannt ist. Nämlich der Aufbruch in eine bessere Zukunft bringt immer auch eine Realität der Gegenwart mit sich, die problematisch ist, in der man sich behaupten muss, in der auch schwierige Situationen durchzustehen sind. Und von daher ergibt sich vielleicht auch an der Stelle noch einmal eine Vergleichsmöglichkeit.
Ja, und vielleicht auch mit dem Blick auf die heutige Situation in Israel, die ja durchaus schwieriger ist als noch vor einigen Jahren, auch politisch vor allem, da man nicht weiß, wo es hingeht. Es wird das Pessachfest gefeiert, genau dieser Auszug aus Ägypten, allerdings doch wirklich in schwierigen Zeiten. Was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung auch im christlich-jüdischen Dialog aus vielen Jahren und Jahrzehnten? Wie ist das zu beurteilen im Moment?
Pessach ist ein Fest der Hoffnung, ein Fest der Befreiung. Und interessant finde ich, dass gerade das jüngste Kind an dem Abend befragt wird, was ist denn eigentlich neu, was ist denn ungewöhnlich in dieser Nacht? Und dass dann die ganze Geschichte des Exodus erzählt wird und eine Vergegenwärtigung stattfindet. Also man hat den Eindruck, das ist nicht eine Geschichte, die mit uns heute gar nichts zu tun hat, die in der Bibel irgendwann vor 2000, 3000 Jahren erzählt oder aufgeschrieben worden ist, sondern es ist eine Geschichte, die in unsere Zeit hineinspricht. Und dann ist es Aufgabe von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen, sich zu fragen, was heißt es denn für mich, in einer Situation der Befreiung zu leben oder in diese Befreiung hineingeführt zu werden? Das ist eine hochproblematische Situation, immer wieder darüber nachzudenken. Aber es ist auch eine hoffnungsvolle Situation. In der Corona-Zeit war es eine besondere Herausforderung. Jetzt nach dem 7. Oktober ist es eine besondere Herausforderung. Aber ich glaube, dass es eine Hoffnungsgeschichte ist, eine Geschichte, die vielleicht in positivem Sinn eine Utopie erzählt, aus der Vergangenheit und uns Mut machen kann in der Zeit, in der wir heute leben. Und es ist eine Zeit, eine Geschichte, die eine Zeit vor Augen führt, in der es eben auch um Gerechtigkeit geht, um den Einsatz für, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Menschlichkeit des Menschen.
Wir kommen zum Schlussbild des Romans. Das ist ein weiterer biblischer Verweis ganz am Ende. Und diese letzte Szene erinnert an die Darstellung der Mutter Gottes mit dem Leichnam Christi, an eine Pietà. Und zwar geht es um Folgendes: die Rose of Sharon oder Rose von Sharon, die ihr eigenes Kind verloren hat, die gibt einem verhungernden Mann die Brust. Und damit endet der Roman. Das war damals, als das Buch herauskam, ein Skandal. Es gab sogar Versuche, John Steinbeck zu bewegen, das Ende umzuschreiben, und zwar seitens des Verlegers. Er hat sich geweigert. Er wollte dieses Bild, was eben auch zeigt, welchen Situationen Menschen ausgesetzt sind, die ganz am Ende sind, die alles verloren haben. Und wir hören uns gleich ein Stückchen aus dem Hörspiel an, das eben diese Szene inszeniert. Dazu ist noch zu bemerken, dass John Steinbeck wohl diese Szene, diese letzte Szene, ganz am Anfang geschrieben hat. Und das ganze Buch und die ganze Wut, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die vielleicht auch in ihm war. Denn er hat ja als Journalist den Dreck der Menschen begleitet und dann darüber berichtet. Und diese Wut und sein Empfinden in diesen Roman gepackt. Und ich glaube, bevor ich jetzt noch weiter erkläre, hören wir uns das erstmal an.
Ich hab's nicht gewusst. Er hat immer gesagt, er hat schon gegessen oder er hat keinen Hunger. Letzte Nacht habe ich ein Fenster eingeschmissen und habe Brot geklaut. Das habe ich ihm zu essen gegeben. Aber er hat alles wieder erbrochen. Und dann ist er nur noch schwächer gewesen. Er muss Suppe kriegen oder Milch. Ihr vielleicht Geld für mich?
Psch, sei nur ruhig. Wir denken uns was aus.
Er stirbt doch. Er verhungert. Er stirbt.
Psch, psch.
Sie sah Pa und Onkel John an, die hilflos dastanden und den kranken Mann betrachteten. Sie sah Rose of Sharon an. Ihr Blick wanderte an den Augen des Mädchens vorbei und begegnete ihnen dann wieder. Und die beiden Frauen blickten tief ineinander hinein. Der Atem des Mädchens kam kurz und stoßweise. Sie sagte:
Ja. Ich habe es gewusst. Ich habe gewusst, du wirst es machen.
Wollt ihr dann bitte alle rausgehen?
Ma beugte sich zu ihr, strich ihr das zerzauste Haar aus dem Gesicht und küsste sie auf die Stirn.
Kommt, wir gehen jetzt mal alle nach vorne in den Schuppen.
Aber...
Still, komm.
Sie schob die Kinder und die Männer vor sich her durch die Tür, zog auch den Jungen mit und machte die quietschende Tür hinter sich zu. Rose of Sharon ging langsam hinüber in die Ecke und blickte hinab in das verwüstete Gesicht, in die großen, angstvollen Augen. Und dann legte sie sich neben ihn. Er schüttelte müde den Kopf. Sie lockerte ihre Decke an einer Seite und entblößte ihre Brust.
Du musst,
sagte sie. Sie drängte sich dichter an ihn und zog seinen Kopf zu sich heran.
Komm, hier.
Sie schob ihre Hand hinter seinen Kopf und stützte ihn. Ihre Finger fuhren sanft durch sein Haar.
So.
Sie hob den Blick und ihre Lippen schlossen sich und lächelten geheimnisvoll.
Die die Schlussszene des Romans Früchte des Zorns von John Steinbeck. Und bei mir im Studio ist der katholische Theologe Professor René Dausner von der Uni Hildesheim. Und wir sprechen über die biblischen Bezüge dieses großen Stoffes, den John Steinbeck da verarbeitet hat. Das ist fast schon zu plakativ, oder? Was würden Sie sagen, als Pietà, als Maria, die den Leichnam Jesu im Arm hat? Das ist ja ein gängiges Motiv in der Kunstgeschichte. Von Michelangelo ist, glaube ich, die berühmteste Pietà. Gerade jetzt auch kurz vor Ostern ist das natürlich ein Bild, was einem sofort in den Sinn kommt, wenn man das hört.
Ich weiß nicht, ob es zu plakativ ist. Drängt sich zunächst einmal auf. Und sind hier interessante Motive wieder da? Also diese Rose of Sharon, die Maria-artige Züge offensichtlich annimmt und hier auftritt als eine Marien-Ikone und nun diesen Mann nährt, ihm das Leben gibt. Und auch da, finde ich, ist es interessant. Es ist nicht nur eine neutestamentliche Belegstelle, glaube ich, oder ein Verweis, der hier deutlich wird und sich aufdrängt, sondern es ist auch noch einmal der Rückblick auf Mose möglich. Denn Mose, der also in diesem Binsenkorb von der Tochter des Pharao entdeckt wird und gefunden wird, sagt, jetzt brauchen wir aber auch eine hebräische Amme, also eine Frau, die das Kind überhaupt ernähren kann. Und dann gibt es eben eine Amme, die sich dann um Mose kümmert und ihn an der Brust nährt. Also vielleicht ist das auch noch einmal ein Rückbezug auf diese Figur. Jedenfalls ist es ganz am Ende offensichtlich ein Hoffnungsbild, ein Bild der Zukunft, das Leben geschenkt wird in einer Situation, in der man kaum noch Hoffnung haben kann.
Ja, vielleicht auch ein Bild größter Nächstenliebe.
Das ist sicher so. Und es, also mir ist auch aufgefallen bei dem Dialog, bei dieser kurzen Sequenz, die wir gehört haben, dass Rose of Sharon nur ein Wort sagt, ich weiß nicht, wie es im englischen Original ist, aber an der Stelle sagt sie nur ja. Mhm. Also auf die Frage, ob sie denn bereit dazu sei, sagt sie nur ja. Das ist also fast wie das Ja-Wort bei einer Hochzeit, also dass sie sich sozusagen bereit erklärt dazu. Und es ist auch, wenn man nochmal den Bezug zu Maria schlagen will, die Bereitschaft, die Maria signalisiert, die wir auch von den Propheten aus dem Alten Testament kennen. Hier bin ich. Ich bin bereit, das Wort aufzunehmen und ich bin bereit, dem Willen Gottes zu entsprechen.
Spannend, ein spannendes Ende. Dann haben wir den Zorn Gottes, die Früchte des Zorns, am Ende dieses Bild. Ist das denn, wir haben ja vor 4 Jahren, René Dausner, über Jenseits von Eden gesprochen. Da ging es um die Kain- und Abel-Geschichte und das war auch ein Hörspiel, eine NDR-Produktion, die wir dafür quasi ausbeuten konnten und uns die Szenen rausholen konnten. Jetzt also Früchte des Zorns. Und ich glaube, es ist nicht ebenbürtig klar in den Anspielungen wie bei Jenseits von Eden. Aber dennoch ist es, glaube ich, eine Geschichte, die tatsächlich auch heute noch und auch heute noch durch die verschiedenen biblischen Anspielungen aktuell ist.
Genau, also ich denke schon, dass Motive, die wir besprochen haben, dafür sprechen, diesen Text als einen Brückentext zu verstehen zwischen der biblischen Welt und unserer Welt heute und dem Versuch, etwas von einer religiösen Welt, die John Steinbeck offensichtlich bekannt war, aber fremd geworden ist oder die er versucht hat, für seine Zeit neu zu interpretieren, zu übersetzen in die Zeit. Und da ist, denke ich, ein zweiter ganz wichtiger Punkt entscheidend. Wir waren ausgegangen von dem Titel des Buches, Früchte des Zorns, dass das Empfinden für Gerechtigkeit, das Empfinden und auch die Empörung über die Ungerechtigkeit für John Steinbeck offensichtlich wegweisend war und er wollte, wenn ich das richtig verstehe, ich bin kein Experte bei diesen Fragen, aber wenn ich das richtig verstehe und so wie es auf mich wirkt, hat John Steinbeck offensichtlich den Wunsch, etwas in diese Zeit zu übersetzen, beziehungsweise die Zeit im Lichte dieser biblischen Botschaft neu zu verstehen und zu deuten. Und die Ungerechtigkeit, die er anprangert, diese schreiende, himmelschreiende Ungerechtigkeit, die soll zum Ausdruck gebracht werden. Und das, denke ich, ist in unserer Zeit heute nach wie vor ungebrochen aktuell. Wir müssen uns nur die gegenwärtigen politischen Diskussionen anschauen, die uns alle umtreiben. Und ich denke, dann wird man schnell sehen, wie aktuell dieser Text sein kann. Und insofern ist es natürlich eine gute Entscheidung, dass der NDR dieses Hörspiel neu inszeniert hat.
Professor René Dausner, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch im Studio und diese Einblicke, die wir mit Ihnen in diesen Text bekommen haben. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Und das war Vertikal Horizontal. Heute ging es um die biblischen Bezüge in John Steinbecks Roman Früchte des Zorns. Und natürlich ging es auch darum, welche Bezüge aus diesem Roman auch heute noch Gültigkeit haben. Diese und weitere Folgen kann man auch nachhören, zum Beispiel unter ndr.de/info oder in der ARD-Audiothek. Und eben dort gibt's auch alle 12 Folgen des NDR-Hörspiels Früchte des Zorns, aus dem wir Ausschnitte gehört haben. Fragen, Anregungen und Kritik haben wie immer eine Mailadresse: vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kothe.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.